ARD.
Also wenn man ganz genau darüber nachdenkt, ist Schreiben was für komplett irre. Du setzt dich hin und sagst so, ich schreibe jetzt die Welt auf. Wer macht sowas? Eigentlich was für Geisteskranke. Es geht ja gar nicht darum, die Welt aufzuschreiben, sondern einen kleinen Ausschnitt davon. Ich schreibe halt über die Dinge, die so richtig, richtig in meinem Kern stecken. Und das ist bisher die Familie.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
Die Nachrichten dieser Tage sind für die Ukraine eher schlechte und für die Russen eher gute. Stefan, das war bestimmt auch Thema bei deinem Treffen mit Dimitri Kapitelmann, oder?
Ja, klar. Er stammte aus Kiew und in seinem neuen Buch Russische Spezialitäten geht es um den Ukraine-Krieg, was der mit den Leuten in der Ukraine macht, aber auch was russische Kriegspropaganda in den Köpfen anrichtet. Also naheliegend, dass wir auch über Aktuelles reden.
Ja, auf jeden Fall. Und wo habt ihr das gemacht?
Also wir haben uns in Rassia getroffen. Das ist ein Supermarkt im S-Bahnhof Berlin-Charlottenburg. Ein Supermarkt, wie er ihn im ersten Teil seines Buchs auch beschreibt. Ein Magazin, aber eben auch ein Lebensgefühl. Das Lebensgefühl der Kapitelmanns, als sie aus der Ukraine in den 90er Jahren als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge nach Leipzig kamen und da auch so einen Laden eröffnet haben. Also ein Gespräch war das über alles Mögliche zwischen den Regalreihen, die wirklich ziemlich eng sind da.
Na, hoffentlich war da genug Platz fürs Mikrofon.
Ja, ja, war es. Also manchmal mussten wir wirklich zusammenrücken. Und er hat ja dann auch dabei eingekauft. Aber das war ganz gut. Also wir kriegen so auch eine kleine Sortimentbeschreibung.
Okay, und worum geht's in dem Buch?
Naja, das Buch hat zwei Teile. Also man könnte sagen Vorspeise und Hauptgang. Der erste Teil beschreibt Aufbau und Verfall eben dieses Lebensmittelladens in Leipzig, das osteuropäische Lebensgefühl, also diese Ex-Sowjet-Vibes, das Warme mit der verbindenden Klammer russische Sprache. Und der Laden ist umzingelt von ostdeutschen Neonazis, vietnamesischer Konkurrenz und anderen Osteuropäern. Und wie Corona dann dem Laden den Garaus macht, das beschreibt Kapitelmann, und den Konflikt mit der Mutter, die russischer Propaganda erliegt, der Krieg, der nicht nur die ex-sowjetische Community zerreißt, sondern eben auch Familien. Ja, und Teil 2, also sozusagen der Hauptgang, das ist eine Reise in die Ukraine zu alten Freunden und Verwandten, eine Reise in ein Land, das die Russen durch den Krieg aufs Äußerste fordern, ein Land im Bomben- und Raketenhagel, in dem jeder irgendwie versucht klarzukommen, wo jedermann Angst vor der Einberufung hat. Ja, und Kapitelmann, der besucht auch Orte des Grauens, also Bucha, Irpin, Borodjanka, und doch bleibt am Ende die Liebe, das ist die gute Nachricht, die Liebe zu der Mutter über alle Propaganda hinweg und die Liebe zur russischen Sprache. Und natürlich wird da gesoffen zum Würzspeck Salo, da wird geherzt und da ist ganz viel Wärme in unwirtlicher Kulisse, wenn man so will, auch eine Liebeserklärung an die Ukraine.
Da bin ich jetzt gespannt, ob ihr auch gesoffen habt, Stefan, wenn
Nein,
du das so
haben
erzählst.
Wir nicht.
Also, auf zu russischen Spezialitäten mit Stefan und Dimitri Kapitelmann.
Ja, wie ist der Plan?
Ich weiß nicht, kennst du die Sendung?
Ein bisschen. Ich habe es mir so ein bisschen angeschaut.
Ja, also die Idee ist, wir gehen an einen Ort und ich dachte mir, so ein Magazin wie in Leipzig, das wäre vielleicht nicht schlecht als Kulisse. Und dann gehen wir ein bisschen rein, ich beschreibe ein bisschen, wie es da aussieht und du kaufst ein, oder? Okay, jetzt sind wir hier im Einkaufsladen, im Supermarkt Rassia. Und hier gibt es russische Spezialitäten, ne? Und die beschreibst du eigentlich in so einem ähnlichen Laden, wie du das in deinem Buch beschreibst, ne? Oder? Was gibt's hier so?
Ja, der Laden heißt Rassia, aber ich glaube, hier ist keiner russisch. Und so ähnlich verhält es sich auch mit den Produkten. Also es steht russische Spezialitäten drüber, aber ich glaube, hier ist alles von Georgien, Rumänien, Polen, Ukraine, Kasachstan. Alle anderen ex-sowjetischen Länder dürfen sich ebenfalls erwähnt fühlen. Ich muss einkaufen. Ich habe keine Pelmeni mehr, ich habe keinen georgischen Wein mehr, ich habe keine Smetana, zumindest nicht die perverse mit so 130% Fett. Und es stimmt, mein Buch spielt auch in einem genauso in Anführungsstrichen russischen Laden, wo auch niemand aus Russland kommt, aber immerhin russisch gesprochen wird. Allerdings ist der nicht so groß und er hat auch nicht 24 Stunden auf, so wie dieser. Also was man jetzt quasi nur hörend sehen kann, ist, dass die Gänge hier ziemlich eng sind. Und jetzt gerade ist es auch untypisch leer
normalerweise kommt man durch diese Gänge nicht durch oder halt nur mit so einem Kampfgesicht. Und so richtig als Außenseiter, der nichts vom Einkaufsgeschäft hier versteht, entpuppt man sich, wenn man auch noch so einen Wagen nimmt da draußen, so einen breiten, weil wie du siehst, ist ja...
Okay, also man braucht Platz. So ein bisschen Grundkenntnis. Ja. Ich kann kein Kyrillisch lesen, aber ich kann zumindest erkennen, hier sind eingelegte Pilze, die liebt meine Frau.
Aperta, Shiitake,
genau.
Assorti.
Mal hier rüber gucken, das sind Teigwaren.
Für mich ist das uninteressant. Ich bin jetzt nur hier stehen geblieben, damit wir uns quasi psychologisch akklimatisieren.
Alles klar, gehen wir mal durch. Das wären aber auch so Waren gewesen, die bei euch in diesem Leipziger Magazin aus dem Buch auch gewesen wären, oder?
Ja, der Großteil auf jeden Fall.
Oh, hier Süßigkeiten, das sind so eine Art Windbeutel oder so, ne?
Sifir. Also für mich ist das so Schaumstoff mit Zucker.
Pervers süß wahrscheinlich, ne?
Ja, komplett. Also man stirbt einfach, wenn man das isst.
Okay, hier ist noch so eine große Theke, so kleine Laden, kleine Schubladen mit Bonbons. Ne?
Ja, das wiederum ist eine ganz edle Sache. Und tatsächlich, wie in unserem Magazin, ist das so nach Etagen aufgeteilt. Unten sind eher so die fruchtigen Lutschsachen, die kosten hier 99 Cent. 100 Gramm, was natürlich zu teuer ist. Ja, und hier sind so die Schokowaffeln und so, und die sind dann 2 Euro pro 100 Gramm. Was auf jeden Fall fast das Doppelte ist, glaube ich, im Vergleich zu dem Preis, zu dem wir es in der guten alten Zeit verkauft haben.
Diese Dinger kenne ich auch noch.
Das Aljonka. Sind
Aljonka. Also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, meine Großeltern wohnten in einem ungarischen Dorf und da gab es diese polnischen sausüßen Toffees oder diese Donaukiesel hießen die. Das waren irgendwie so Erdnüsse, die waren mit so einem Zuckermantel umgeben. Sehr bunt, sehr süß und der Killer für Zähne. Ne?
Was ich halt interessant finde, ist so der Mix. Und das war bei uns auch schon so aus alten sowjetischen Marken, so wie Aljonka zum Beispiel oder Tri Medvedia, die drei Bärchen. Dann sind aber diese neueren untergemischt, die eigentlich wahrscheinlich alle aus Polen kommen. Das haben wir auch so gemischt.
Und hier oben diese Pralinenschachtel, mein Vater, der hatte immer in seinem Schrank Pralinenschachteln. Die hat er immer irgendwelchen Leuten mitgebracht. Er mochte das offensichtlich nicht, bei Leuten in der Schuld zu stehen. Und dann hat er so eine Pralinenschachtel oder einen Birnenschnaps immer mitgenommen und dann war er quitt und sozusagen ohne Schuld.
Ich verstehe, was du sagst. In der Zeit, als ich tatsächlich auch im Magazin verkauft habe, habe ich diesen, wie soll ich sagen, Typus von Kunden beobachtet, die so Pralinen kaufen, unwillig, nur um sie jemandem zu geben, um nicht mehr in der Schuld zu stehen. Also beim Wodka zum Beispiel kannte ich mich wirklich gut aus. Und ich habe dann angefangen, den Leuten vorzudeklinieren, wie der destilliert wurde und was der für Filter durchläuft und so. Und ich habe festgestellt, dass die Leute abgefuckt wurden, weil ich sie so lange volllaber damit. Die wollten einfach nur hören, kauf diesen Schnaps, er schmeckt gut und er schont deinen Kopf. Das war alles, was Sie hören wollten.
Apropos Alkohol, gehen wir doch mal zu den Biersorten.
Ich muss kurz meinen Einkaufswagen.
Ach so, ja klar, hol dir einen Einkaufswagen.
Ja, nicht zum Spaß.
Ah, hier gibt es so Waffeln. Ah, was ist das denn?
Getrockneter Fisch.
Ah, das habe ich noch nie gesehen. Ah, Tintenfischstreifen.
Den
was
kannst
ist
du
das
aber
für
nur
eine Spezialität?
Naja, das ist halt so getrockneter Eidechsenfisch, Kabeljau, Tintenfischstreifen. Aber du kannst es halt nur kaufen, wenn du auch Bier kaufst. Sonst kommst du ins Gefängnis einfach.
Warum kommt man dafür ins Gefängnis?
Weil ich noch nie gesehen habe.
Ist das ein Verbrechen, das zu essen?
Oder? Nee, es ist aber ein Verbrechen, das ohne Bier zu sich zu nehmen.
Jetzt sind wir hier an der Theke und gucken auf sehr rosa aussehende Würstchen.
Übrigens, ein Produkt, was tatsächlich auch in meinem Roman vorkommt, ist die Drei-Schweinchen-Wurst. Die Doktorskoe Latman.
Und hier Salo, ne?
Ja,
der Speck.
Aber das ist
gewürzter Speck.
Die Drei-Schweinchen-Wurst ist nicht da. Naja, vielleicht auch besser so.
Wieso? Wie schmeckt die?
Nach sehr billigem Vergnügen, nach schlechtem Gewissen, nach drei Schweinchen, die bei der Fernsehwerbung zur Wurst mit Kinderstimmen sagen, probiert uns doch. Das ist einfach krank. Die ist halt so irre fettig und schmeckt aber einfach sehr gut. Muss ich zugeben.
Schweinefleisch, geht das?
Für wen?
Für dich.
In welchem Kontext?
Im jüdischen Kontext?
Ja, nur koscheres.
Okay, was haben wir jetzt?
Ryazhanka. Meine Mutter hat mir schon tausendmal erklärt, das ist so Milch, die irgendwie nochmal im Ofen Ewigkeiten geryazhankat wird.
Also sozusagen naturpasteurisiert im Ofen. könnte man sagen, oder? Macht man doch, ne? Pasteurisieren heißt doch erhitzen, oder
ich
nicht?
Ich glaube, das ist das Wort, das wir beide suchen, ja. Also davon brauche ich 2 Päckchen.
Oh, hier gibt es ja sogar Zopfkäse, so heißt der, geräuchert. Den mag ich auch. Der ist sehr salzig und da muss man sehr viel trinken, sehr viel Bier, ne?
Besser als der getrocknete Fisch, auf den du ein Auge hattest. Interessanterweise, bei uns hing der auch immer an der Kasse, also wie hier. Ist wahrscheinlich so dieses Impulskaufprinzip. Das, ne? Ja. Siehst du?
Das ist am Quengelregal, ne? Okay, also ich könnte mir hier ein sowjetisches Feeling auf dem Teller zaubern, oder?
Das glaube ich nicht.
Weil?
Ich glaube, du könntest dir die Illusion von sowjetischen Feeling auf den Teller zaubern. Das hat mein Vater super gern gegessen. Den Möhrensalat.
Nach koreanischer Art.
Ja, russische Spezialität.
Ja, ist klar. Gut, es gibt ja Freunde jetzt auch in Asien.
Es geht nicht wirklich um den Herstellungsort.
Ja, ja.
Wobei du von sowjetischem Gefühl sprichst, hier hast du SSR-Pelmeni. Richtig schön noch mit roten Sternen.
Hammer.
Ich frage mich, warum man das so bewerben würde. Also nicht nur wegen dem ganzen politischen Ballast, sondern also warum sollte man Nahrungsmittel nach einem seit wie vielen Jahren zusammengebrochenen politischen System benennen? Man verspricht sich ja Frische, selbst von Tiefkühlprodukten.
Naja, diese Ideen, auch die politischen, die sind ja quasi wieder frisch. Ist ja recycelt jetzt gerade, oder? Oder was macht Putin da? Sowjetunion 2.0, oder?
Ja, das ist jetzt ein bisschen verkürzt. Aber eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass es keine politische Ideologie gibt, die beschissen genug dafür ist, dass sie irgendwann nicht doch wieder glorifiziert wird.
Da ist was dran.
Möchte man meinen. Ich scherze hier über unsere kleinen Schmeckereien. Und dann droppst du Putin. Der appelliert natürlich an die russische Vorstellung der imperialen Größe, selbstverständlich. Und auch das Denken, dass all diese tatsächlich Spezialitäten, die hier stehen, irgendwie ja auch russisch seien.
Naja, Liebe geht durch den Magen, wissen wir. Vielleicht auch Liebe zu einem politischen System, oder? Ist das der Trick?
Ich weiß nicht, ob das der Trick ist. Das Essen gab es ja vorher auch schon.
Naja, aber es gibt ja zum Beispiel auch im Osten diese Trabi-Nostalgie und so. Da hängt ja eine Sehnsucht dran, ne? Das ist ja wie so ein Anker, die gute alte Zeit.
Naja, es sind halt so Objekte, die eigentlich die Sehnsucht der Menschen nach ihrem Leben damals oder ihren Erinnerungen oder von mir aus noch lebenden Verwandten symbolisieren, nenn es wie du willst. Ich glaube, niemand vermisst ernsthaft den Trabi als Auto.
Aber die eigene Jugend, ne?
Die eigene Jugend, absolut. Aber die Pelmeni kaufe ich nicht aus irgendwelcher kultureller Reminiszenz, sondern weil ich einfach zu faul zum Kochen bin heute und es geht schnell. So, ich muss mich kurz konzentrieren,
ja,
weil das ist das Regal, wo man Fehler machen kann. Das ist das Regal, wo man die falschen Pelmeni kauft. Das ist übrigens ein ziemlich geiler Name, Tjöscha. Das ist die Schwiegermutter. Was ist in der Tjöscha drin? Mit Liebe für die Liebsten. Jetzt schon mal Produktschwindel, wenn es die Tjöscha ist. Was ist denn jetzt drin?
Mit Kartoffeln und Pilzen steht drauf.
Das sind nämlich
sogar auf Kyrillisch und auf lateinischer Schrift.
Das sind keine Pelmeni, das sind Vareniki. Jetzt hätten wir beinahe Fehler gemacht.
Na gut, aber dann wären wir in der Ukraine, ne?
Hier, ukrainische Pelmeni. Weißt du was?
Aha.
Die schnappe ich mir.
Aus Solidarität.
Absolut. Ja.
Das ist ja abgefahren. Da steht drauf, make peace, not war, auf der Pelmeni-Packung. Und die ist auch gestaltet in den ukrainischen Farben, ne? Blau, gelb, finde ich gut.
Großes Schwein ist auch drin. Und das hier ist übrigens, все будет добре, heißt alles wird gut. Als ich in Kiew war, im vergangenen April, hing das so ähnlich auch groß so in den Straßen, das Plakate. Da stand aber, все будет Украина, alles wird Ukraine sein. Was viel imperialistischer klingt, wenn ich so ausspreche, aber da, musst du dir vorstellen, in einer Stadt, wo gerade das Licht nicht funktioniert und die Bombenalarme losgehen, ist das mehr so ein kollektive Psychologie stabilisierendes Plakat, das Usyo Budit Ukraine. Die kaufe ich für den Frieden. Übrigens, gut Schabbos, Freitag.
Stimmt. Das ist die Fischtheke, die stand bei euch vorne. Du hast sie dann nach hinten verlegt.
Als die Corona-Pandemie zum ersten Mal so richtig aufwachte, da habe ich meine Eltern, die den Laden damals noch betrieben, nach Hause geschickt, weil ich überhaupt nicht klar war, wie tödlich ist die Luft, wie steckt man sich an. Und dann habe ich gesagt, ich übernehme das jetzt und bin mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 32 oder so, halt einfach zum Pandemie-Einzelhändler geworden. Und einer meiner ersten Beschlüsse war, dass die Fische mit den Köpfen nach vorne zeigen sollen. Und die spielen im Buch auch eine lustige Rolle. Die Fische sprechen. Und ganz viele Jahre wollen sie aber nicht mit mir sprechen. Und ich führe es darauf zurück, und der Erzähler führt es darauf zurück, dass mein Russisch nicht gut genug ist und weil ich auch immer die Fischsorten verwechsle und die Namen, die Bezeichnungen. Aber als ich dann heldenhaft quasi zum Einzelhändler, wirklich alleine, also buchstäblich Einzelhändler, aufsteige, da sprechen sie dann, aber kichern eigentlich auch nur rum und reden Quatsch.
Aber es ist trotzdem respektvoller, wenn die Fische einen anschauen oder wenn man ihnen in den Hintern schaut, ne?
So ist es. Plus, ich bin der Geschäftsführer. Sie müssen mit mir sprechen. Ich bestimme ja darüber, wo sie stehen.
Ja, verstehe.
Aber davon werde ich jetzt nichts kaufen.
Aber der sieht gut aus. Was, das ist Karpfen, ne? Ja, Karpfen.
Wo seid ihr am Film?
Am Aufnehmen.
Sehr schön. Ja, gibt es sehr leckere Sachen auf jeden Fall.
Ja. Was kaufst du ein? Was kaufst du?
Das ist so Brot, aber geröstet sozusagen als kleiner Snack mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Bacon und
Buffalo Beef. In Sachsen sagt man dazu die Bämme, ne?
Ja, das ist
ganz nicht die Bämme.
Nee, das ist nicht die Bämme?
Trikot heißt es.
Ah, okay,
auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Ja, danke. Guter Tipp. Okay, brauchst du noch was?
Ja, guck mal, die vermarkten auch komplett über Vergangenheit.
Echt?
Schau mal.
Oh, wow. Was sieht man denn da? Da sieht man eine Familie. Wow. Achso, die jubelt dem Koch zu und applaudiert, ne?
Сделай лучшую уху. Mach die beste Уха. Das ist die Suppe.
Aha, das ist eine Fischsuppe oder so, ne?
Ja, Уха ist eigentlich so die berühmteste und schlichteste russische oder osteuropäische Fischsuppe.
Aha, mit Lachsstücken. Was ist noch drin?
Gewonnen in Norwegen.
Ja,
das ist eine echte russische Spezialität.
Naja, in manchen Träumen vielleicht.
Ei, den heiklen Aspekt habe ich gar nicht bedacht.
Hat doch Václav Havel mal gesagt, das Problem Russlands ist, dass es nicht weiß, wo seine Grenzen aufhören. So, Süßgebäck. Jetzt sind wir quasi schon beim Nachtisch, oder?
Merkst du nicht, wie völlig chaotisch ich durchsteuere? Aber so ist es immer. Das ist jetzt nicht die Interviewaufregung.
Regt dich das noch auf?
Also in diesem Kontext ein bisschen schon, ja. Ich habe ja ein neues Buch geschrieben und darüber habe ich noch wenig bis nicht geredet.
Wie ist das eigentlich, wenn du so ein neues Buch schreibst? Ist das, als ob du ein neugeborenes Kind im Arm hältst? Oder wie ist das?
Nee, überhaupt nicht. Das Schreiben ist ein bisschen wie eine Schwangerschaft. Und man weiß auch nicht wirklich, was man dann kriegt. Ach, wenn man weiß, mit wem man es zeugt. Aber wie es dann so aussieht und wächst, darüber hat man nicht wirklich gemacht. Nehmen wir mal diesen berühmten Moment, wenn man es endlich in den Händen hält. Für mich war das jetzt nicht so, es ist da, sondern, oh scheiße, es ist da.
Warum? Weil du jetzt dann in diesen ganzen Lesezirkus mitmachen musst und jetzt kommt die Leipziger Buchmesse und so.
Nee, das meine ich nicht, weil es sich nicht mehr ändern lässt. Du kannst das Buch ja nicht mehr umschreiben. Alle Fehler, die du vielleicht gemacht hast, und ich meine damit nicht Tippfehler, sondern so mehr die intellektuellen Verfehlungen, die da drin sind, die entblößenden, die dir gar nicht bewusst sind, die lassen sich nicht mehr korrigieren. Einerseits. Andererseits habe ich aus den ersten zwei Büchern irgendwie auch gelernt, dass es beim Schreiben auch darum geht, öffentlich gewisse Fehler zu machen oder sie abzubilden. Teilweise einfach so Positionen und Perspektiven zu transportieren, die nicht unbedingt richtig sind, aber die real sind, besonders in dieser Zeit. Und die natürlich auch erzählt werden wollen.
Was ist dein Lieblingsfehler?
Es ist nicht mein liebster Fehler, aber es ist, glaube ich, einer meiner wichtigsten Fehler. Nämlich im zweiten Buch bei der Formalie in Kiew, da ist eine der Hauptfiguren, also die Mutter, aber eigentlich auch ganz viel von der Diaspora, die haben ein ziemlich negatives Bild von der Ukraine. Da ist so dieser post-sowjetische Move drin, da ist dieses Unbehagen, ein bisschen auch wahrscheinlich die Verbitterung der Immigranten. Und sie sehen in der Ukraine halt dieses in der Oligarchie gefangene, nicht vertrauenswürdige Land. Diese post-sowjetisch muffige Perspektive, die transportiere ich schon auch im zweiten Buch mit. Und zwar zu einem halt unglaublich spannenden zeitgeschichtlichen Zeitpunkt, als Zelensky gerade Präsident wird. Also relativ unmittelbar, nachdem es ja mehrere pro-demokratische Revolutionen in der Ukraine gab und eine Zivilgesellschaft, die sich auch gegen die Korruption auflehnt, die aber vielen Figuren dort gar nicht bewusst ist. Und das ist eben besonders tragisch und doch wieder wichtig im Angesicht dessen, was danach passiert ist.
Jetzt sind wir quasi schon bei dem Thema, ja?
Ich nehme noch ein paar Haferkekse.
Ja. Okay, okay, zwischen Haferkeksen können wir auch immer russische Propaganda sprechen. Mhm. Das spielt ja auch eine Rolle. Die Mutter, die du beschreibst, jetzt in dem Buch russische Spezialitäten, mhm, lebt ja in einer Parallelwelt sozusagen. Und da gibt es den Konflikt mit dem Sohn. So, was ist deine Erklärung dafür, dass Leute so einen Mist glauben?
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, dass allzu viele Leute die hanebüchenden Lügen glauben oder immer glauben. Ich glaube, was diese Propagandamaschine macht, ist ein sehr verlockendes emotionales Angebot. Nämlich, dass man immer im Recht ist. Man ist einerseits immer verkannt und in der Opferrolle, gleichzeitig gehört man zu den Mächtigen. Und je länger man sich von diesem Angebot ernährt, also je länger man diese Lügen mitlebt, desto schwieriger wird es sich auch von ihnen zu lösen, desto höher wird der Preis, weil man natürlich dann in den Spiegel schauen muss und sehr, sehr, sehr viele Dinge zugeben und eingestehen, die man eben mitvertreten hat.
Also im Buch bietest du ja eine Lösung an und die heißt Liebe, oder?
Ja, ich wünschte, es wäre so einfach. Aber das, was ich da im Kleinen beschreibe, sozusagen auch mit den Türchen zum ganz Privaten, dass man so versteht, woher gewisse politische Überzeugungen eben auch zusammenhängen können, was ein Mensch so erlebt, was ihn prägt, das kann ich aber nicht auf unsere ganzen Gesellschaften als Konzept oder Lösung, wie du gesagt hast, projizieren, weil dieses Problem ja auch viel größer ist, weil wir sowieso, glaube ich, jetzt in eine Ära kommen oder eine Epoche, wo es immer schwieriger wird, sich auf einen Fakt zu einigen. Da habe ich noch nicht mehr die künstliche Intelligenz mit einberechnet, die natürlich auch mit Deepfakes und so weiter so unglaublich das erschweren wird. Und ich persönlich halte das so für eine der größten Gefahren überhaupt, dass wir uns nicht mehr faktisch darüber einigen können, was real ist und was stimmt. Deswegen tue ich mir schwer zu sagen, hey, lasst uns einander einfach lieben und dann wird das schon. Ich glaube aber, zumindest wäre es richtiger zu sagen, dass wir Liebe voller miteinander umgehen müssen und dass man sich auch öfter daran erinnern sollte, dass in ganz, ganz vielen Punkten die meisten Menschen sich eigentlich ähnlich sind und dass eine politische Überzeugung noch nicht die Ganzheit eines Menschen abbildet, einerseits. Andererseits, wenn jemand zum Beispiel sagt, Bucha war fake, das haben die Ukrainer mit Schauspielern inszeniert und außerdem wurden diese russischen Soldaten da von Snipern beschossen und haben sich nur gewehrt und all diesen Quatsch, dann könnte ich meine eigenen Worte, glaube ich, nicht so leicht beherzigen. Gleichzeitig würde ich sagen, ja, dann fick dich doch. Er sucht Ucha gerade übrigens im Hintergrund. Er sucht diese Fischsuppe, von der wir gerade gesprochen haben. Das, was, während wir sprechen, Trump gerade veranstaltet, den Frieden in Anführungsstrichen über den Köpfe der Ukraine hinweg zu verhandeln. Ein Clown, für mich ist es ein Clown, aber mit Macht, dem sich sehr viele Menschen unterwerfen müssen. Und da muss man sich auch fragen, wie viel kann man opfern im Entgegenkommen.
Wie geht's dir damit?
Naja, ich finde es einfach irre bitter, dass jetzt das Schicksal... Er sucht wirklich akribisch seine Bestandteile. Ja, ich finde es wahnsinnig tragisch, dass jetzt das Schicksal eines Landes, mein Geburtsland oder nicht, das einfach so krass von der Diktatur angegriffen wurde, dass das jetzt von der Gunst so einem Clown abhängt. Das ist einfach eine ganz, ganz große Bitterkeit, die das auslöst.
Hast du das Gefühl, dass wir hier in Europa das schon begriffen haben, dass wir jetzt im Grunde genommen zwischen drei Autokraten, nämlich Xi und Putin und Trump, eingeklemmt sind? Und hat Europa da schon eine Antwort drauf?
Naja, das ist ein bisschen die Frage, wie man begreifen definiert. Also verstehen die Menschen, dass da eine Gefahr ist? Ich glaube schon. Ich glaube, die wenigsten Leute würden sagen, wir schließen aus, dass Putin auch ein NATO-Land angreift. Wenn man begreifen jetzt in Wahlergebnissen versucht abzulesen, würde ich sagen, nein. Also dafür gibt es einfach 2,5... Мы вам мешаем, вы придите?
Да.
Да, пожалуйста, пожалуйста, проходите.
Okay, wir sollen ein bisschen Platz machen.
Пожалуйста. Ja, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, glaube ich nicht. Beim gesellschaftlichen Klima, wenn das ein Parameter ist, ob das uns begreifen geht, würde ich sagen, auch eher nicht. Mein Eindruck ist, dass der Ukraine-Krieg jetzt so langsam aber sicher zu einem weiteren externen Konflikt ja vergewohnheitet wird. Aber das ist er nicht. Es ist wirklich nicht weit. Und selbst wenn es weit wäre, wäre es immer noch also eine Art von Angriffskrieg, die nicht einfach als üblicher internationaler Konflikt gesehen werden kann. Aber ja, so sind die Menschen scheinbar. Nach 3 Jahren gewöhnt man sich eben an Dinge.
Das fand ich besonders stark, den 2. Teil deines Buchs. Und du beschreibst ja eine Reise eben auch nach Bucha, Irpin, Borodjansk. Ich habe mir eine Stelle gemerkt, der Protagonist spricht mit einem alten Freund, Rostik, und der sagt sinngemäß, früher standen wir alle zusammen und je länger dieser Scheißkrieg dauert, desto mehr denkt jeder nur noch an sich. Ist das deine Wahrnehmung?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht nah genug sozusagen Teil der ukrainischen Gesellschaft bin. Aber ich habe ihm geglaubt, als er das erzählt hat. Es ist ja nicht nur, dass alle zusammengestanden haben, sondern er hat so beschrieben, es war eine Art Euphorie. Also ein Wir, wie man es sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, in einem friedlichen Land. Und so jeder war bereit, das letzte Hemd sich vom Leib zu reißen, um es dem Fremden auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu geben. Das ist nicht mehr. Genauso wie es zu Beginn, das beschreibt meine Figur ja auch, zu Beginn wollten alle ins Militär und freiwillig. Und jetzt werden die Leute auf Hochzeiten, in Nachtclubs, sonst wo eingefangen, um an die Front zu gehen. Und da hat natürlich auch die ukrainische Regierung wahnsinnig viel falsch gemacht.
Naja, aber sie haben das Problem, dass ihnen das Personal ausgeht, ne?
Das ist eben auch so eine unauflösbare Scheiße. Es gibt ja eh schon nicht nur zu wenig Menschen, also zu wenig Männer, sondern auch einfach zu wenig Arbeitskräfte. Also Autowerkstätten schließen, weil keiner mehr da ist, um die zu betreiben. Es ist eine unlösbare Aufgabe. Du willst die Zukunft des Landes nicht verfeuern, aber wenn du die Leute nicht kämpfen lässt, dann gibt es keine Zukunft für das Land. Aber auch da, also für mich fällt es auch sehr schwer zu begreifen, wie es nach 3 Jahren sein kann, dass die Ukraine auch, die teilweise so schlecht ausgerüstet sind von der internationalen Gemeinschaft. Also es kann doch nicht sein, dass ein schwer sanktioniertes Land wie Russland immer noch militärisch, also vom Arsenal her, so krass überlegen ist. Wenn die ganze internationale Gemeinschaft sich symbolisch so krass hinstellt und sagt, ja, wir stehen an der Seite der Ukraine, whatever it takes. Und es ist aber total klar, what it takes, aber das wird nicht geliefert. Das ist, glaube ich, unehrlich. Das ist unaufrichtig, was die internationale Gemeinschaft da macht. Und normalerweise werden Unehrlichkeiten auf die eine oder andere Art von der Zeit bestraft.
Ja, oder man hofft, dass man mit Zynismus, indem man zum Beispiel deutsche Renten gegen Hilfslieferungen an die Ukraine aufrechnet, versucht, Wählerstimmen zu kriegen.
Absolut. Für mich gab es so einen Moment, schon lange vor diesem Wahlkampf, als Friedrich Merz allein interviewt wurde. Und dann hat er so gemeint, ja, die Ukrainer kommen ja nur hierher, um sich die Zähne machen zu lassen. Der hat einfach ganz klar mal geguckt, ne, wie gut läuft das mit so dem Populismus à la Trump, wie weit komme ich auch mit Hetzen, auch selbst gegen ukrainische Flüchtlinge, die ja teilweise nur aus Frauen und Kindern bestehen. Also das war für mich ein richtig krasser Einschnitt. Für andere Leute war das vielleicht ein kleiner Shitstorm irgendwie, weißt du, so eine kleine Kontroverse und dann entschuldigt er sich oder noch schlimmer sagt, er wurde ein bisschen falsch verstanden und so weiter. Aber für mich war das einfach so ein krasser Schnitt ab dem Punkt, war für mich klar, dieser Mensch, ich weiß ganz genau, wie der meine Familie angucken würde. Ich weiß ganz genau, wie der mich anschauen oder uns anschauen würde, wenn er einen osteuropäischen Akzent meiner Eltern hört. Ich weiß ganz genau, was der in uns sieht, nämlich so Parasiten und Schädlinge, die sich hier die Zähne machen lassen wollen, während Leute wirklich vor Bomben und Krieg fliehen. Deswegen, also mir graut es auch unendlich, diesen Mann als Kanzler zu haben 4 Jahre, weil er verkörpert genau das Deutschland, von dem ich nicht Teil sein will und auch nicht Teil sein kann, auch nicht darf. Aber was ich halt so daran erstaunlich finde, ist auch, dass keinen stört, das ist ja auch Politikverweigerung. Also nehmen wir mal an, es gäbe zu wenig Zahnarzttermine. Das dann auf Frauen und Kinder aus den Kriegsgebieten zu schieben, anstatt darüber zu sprechen, was ihr eigentlich 16 Jahre lang mit der Gesundheitsversorgung des Landes gemacht habt. Also das finde ich halt so irre, dass die Leute auch nicht stört, dass einfach da richtige politische Arbeit verweigert wird oder viele Leute nicht stört, sondern halt so sagen, nee, das ist das geflüchtete Kind aus Mariupol, das dir deinen Zahnarzttermin weggenommen hat.
Vor diesem Hintergrund, was würdest du sagen, was ist deine Heimat?
Ich befasse mich da gar nicht so damit. Ich bin auch, wenn ich ganz offen sein darf, auf der Flucht vor dieser Frage. Für mich gibt es das nicht. Für mich gibt es das Konzept einer klaren Heimat nicht und das ist auch in Ordnung. Man kann trotzdem sehr gute Haferkekse essen und sinnvoller Teil einer Gesellschaft sein, der man sich zugehörig fühlt, die man aber nicht als Heimat beschreiben kann, auch weil sich dann immer wieder, kurz bevor es sich so anfühlt, an Friedrich Merz hinstellt und sagt, ihr seid hier nur für die guten Zähne. Also das sind einfach auch zu viele Verletzungen über die Jahre. Ich kann anfangen bei der Neonazi-Gewalt in Leipzig in meiner Kindheit und Jugend. Ich kann weiter erzählen über die NSU-Morde. Ich kann weiter erzählen über Hans-Georg Maas, der danach den Verfassungsschutz übernimmt, den Aufstieg der AfD. Also zumindest dieses Land hat mir ja nie die Chance gegeben, mich hier so zu harmonisieren, dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt genauso meine Heimat, weil das ist sie nicht. Dafür gibt es zu viele Menschen hier, die auf die eine oder andere Art mir Gewalt antun wollen. Oder Menschen, die ich liebe, oder Menschen, mit denen ich solidarisch bin, weil ich verstehe, es könnte genauso ich sein.
Ist die russische Sprache, das sprichst du ja an in deinem Buch. Du nennst es, glaube ich, Botschafter des Vertrauens, die russischen Worte. Ist das noch Heimat für dich?
Nee, auch nicht. Also wirklich, wir müssen uns von diesem Heimatbegriff lösen. Ich habe das Gefühl, die Leute sind so wie so Wölfe, die den Heimatmond immer anheulen wollen. Das Leben, Menschen sind viel komplexer als das, zumindest bis mein Leben auch zu fragmentiert. Aber tatsächlich, das Buch, eine der ganz, ganz zentralen Motive darin, ist die russische Sprache und was sie für mich bedeutet, meine Muttersprache. Eben auch im Konflikt mit der Mutter, die, obwohl die Familie aus der Ukraine kommt, die russische Version glaubt. Das Gefühl von Schuld, also als der Erzähler noch klein ist und im Magazin, dann gibt er sich immer solche Mühe und rennt dieser Sprache hinterher und hat Angst, sie zu vergessen, weiß nicht, wie die Fische richtig benannt werden und. Und versucht immer, gerade für seine Eltern, diese Sprache doch so beizubehalten, dass es warm und organisch und heimisch ist von mir aus. Und das ist sehr schwer. Und irgendwann entwickelt er so eine Art Sprachinhalator, bevor er seine Eltern besucht. Das heißt, genauso viele Seiten wie Lebensjahre sich rein inhalieren, damit er dann so die Sicherheit hat. Also obwohl da so ein ganz gebrochenes irgendwie Verhältnis ist, ist es gleichzeitig aber tatsächlich die naheste und wärmste Sprache, weil es nun mal die Sprache der nahesten und wärmsten Menschen ist. Und plötzlich, also nachdem man dieser Sprache das ganze Leben hinterher rennt, kommt dann so ein Ereignis, das nochmal eine ganz andere Dimension von Schuld oder gefühlter Schuld auf diese Sprache lädt. Denn gleichzeitig darf man sich ja gar nicht in diese Ecke drängen lassen, um zu sagen, die russische Sprache gehört dem Regime im Kreml, weil die gab es lange, lange vorher und die wird es lange danach auch geben. Also die gehört nicht irgendwelchen Diktatoren und das ist aber, was sie wollen, sich nämlich gleichzusetzen mit einem Land, einer Sprache, einer Kultur. Man darf nicht drauf reinfallen. Dann aber wieder bist du in der Ukraine und sprichst Russisch oder versuchst es und Leute sagen, ich verweigere mich dieser Sprache, weil sie mich anekelt. Teilweise gibt es Figuren in dem Buch, die sagen, wir haben nie eine andere Sprache gesprochen in der Ukraine, aber wir lernen jetzt Ukrainisch aus moralischen, aus emotionalen Gründen.
Ja, so wie Andrei Kurkov zum Beispiel, der sagte mir im Gespräch, der ukrainische PEN-Präsident, der eigentlich ja...
Ich liebe seine Bücher.
Ja, ich liebe sie auch. Und er ist ja eigentlich geborener Russe, wenn man so will, lebt aber schon lange in der Ukraine und er sagt, er schreibt mittlerweile oder versucht mittlerweile auf Ukrainisch zu schreiben, aus Gründen.
Sagt er auch, wie gut das funktioniert?
Nein.
Nein? Also verstehe mich nicht falsch, ich will mich überhaupt nicht darüber lustig machen. Ich respektiere das voll, ich könnte das gar nicht mehr respektieren. Ich habe für mich selber auch schon oft überlegt, wann ich eigentlich meinen richtigen Ukraine-Kurs belege. Für mich ist das Problem aber, dass es irgendwie eine Lüge wäre. Also ich liebe halt immer noch diese andere Sprache. Die ist einfach ganz tief eingeschrieben. Bei aller Schuld, ich trage sie in mir. Und was nicht gegen den Kurs spricht, Ukrainisch zu lernen, aber you can't help who you love.
Könnte fast schon ein Schlusswort sein, aber ich will trotzdem mit dir noch über das Schreiben reden. Bist du da auch chaotisch? Du hast vorhin gesagt, du bist chaotisch, wenn du durch die Regale gehst.
Also Chaos ist nicht unbedingt negativ. Und so ein bisschen fühlt sich Schreiben auch für mich an, weil ich ja noch keine feste Ordnung haben kann. Das macht dir den Zauber aus, dass du die Dinge erst anordnest und gewichtest. Was halt den Schreibprozess bei den drei Büchern angeht, kann ich sagen, dass dieser so komplett anders war beim dritten. Nicht nur, weil ich inzwischen ein bisschen verstehe, was Öffentlichkeit ist und was daraus geschlussfolgert wird und wie viele Heimatfragen dann auf einen zufliegen, wenn man so politisch vereinnahmt wird von dem und dem und da geht die Tür auf, sondern ich meine eher so, die ersten beiden, da war ich so ein braver Textarbeiter an meinem eigenen Text. Und ich wusste halt, ne, das muss jetzt ran und dann redigierst du und dann musst du ran, aber es war so ein steter Arbeitsfluss. Und bei diesem Buch war das aber kategorisch anders. hing auch ein bisschen damit zusammen, dass ich inzwischen seit 10 Jahren für die Zeit journalistisch schreibe und jetzt gesagt habe, so, jetzt will ich raus aus all den Dingen, die ich da nicht machen darf. Und ich glaube, das merkt man auch. Das sind so sprechende Fische, so surreale Dinge, Figuren, die nie so richtig erklärt werden. Eine zumindest, Jaschka, das ist so mein Prototyp eines Prolls, eines Osteuropäischen, meinem Guten, meinem Schlechten. Und für dieses Buch musste ich so gefühlt immer in den gleichen Stimmungen kommen, an den gleichen imaginären Ort, wie so eine bisschen verstrahlte grüne Höhle, wo ich die Steinchen abklopfe.
Und magst du uns was über diesen Ort erzählen und diese Stimmung? Was brauchst du dafür?
Ich bin mir nicht sicher, was ich dafür brauche. Ich weiß nur, wie es sich anfühlt, nämlich, dass irgendwie alles ein bisschen düster ist, aber irgendwie ist auch alles möglich. Und was düster ist, kann sofort ins Liebevolle kippen. Und manche Dinge muss ich mir selber gar nicht erklären. Die machen einfach Sinn. Also wenn ich dir ein Beispiel geben darf, das ist gar nicht mal das Verrückteste, aber ich habe das gestern sozusagen testen dürfen. Ich habe gestern in Hamburg zum ersten Mal eine größere Lesung gehabt aus dem Buch und ich habe ein Kapitel gelesen, die größte Stunde des Magazins ist Jaschkas größte Stunde, der nichts nutzt. In dem Kapitel ist ein Magazin gerade auf dem Zenit, das ist das Jahr 2003. Es gibt Nachahmergeschäfte, der Gastronom hat auch aufgemacht irgendwie. Ja, der Magazin hat ein Lager, es kommt eine riesige Fuhre Kwas, also Gerste, Malzgetränk, so 8 LKWs und das versuchen die Magazinfigürchen so auszuladen irgendwie. Und was da passiert ist, dass ich zwischendurch einfach behaupte, dass ich so Funktionäre der NPD, während wir einen Laster ausgeladen haben, den Quast wieder reinwerfen, die Kästen. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass 2003 oder 2004, musst du nochmal Fact checken bitte, die NPD in Sachsen in den Landtag eingezogen ist und damals das Land schockiert war, dass eine rechtsextreme Partei tatsächlich in den Landtag kommt. Also damals dachte ich, jetzt passiert es, jetzt wird es schlimm. Und ich habe also in diesem relativ großen Saal in Hamburg diese Idee vorgelesen von den NPD-Funktionären, den Witz, der keiner ist. Und das hat irgendwie am meisten geknallt. Das hat die stärkste Resonanz bekommen. Und ich habe mich halt irre gefreut, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie das wird. Oder im ersten Kapitel gibt es so eine Behauptung, das spielt so in den 90ern, und ist auch so ein magischer Abend irgendwie, auch alles ist möglich. Dann sagen so die Ältesten im Block, die jungen Männer, die die Chruschtschowka als erste hochklettern und Eistapfen abschlagen, deren Familien werden für immer gesund sein. Und als ich das meinem Verlag geschickt habe als erstes Kapitel, dachte ich, okay, die werden einfach denken, ich übertreibe es komplett mit dem Kiffen jetzt. Die werden sagen, Dimitri, es ist cool, dass du was Neues probierst, ein bisschen literarischer schreiben willst, aber das ergibt alles keinen Sinn. Auch die Eistapfen waren bei der Lesung einfach das, was am interessantesten gesessen hat. Ich weiß nicht, das ist halt so der Raum, wo ich gar nicht so richtig weiß, was diese Metapher bedeutet. Also ich ahne es, ich spüre es, aber ich könnte es jetzt nicht wissenschaftlich fest im Ministerium für Logik auserklären. Vielleicht kannst du mir sagen, ob du diese Atmosphäre gespürt hast.
Also ich kann dir sagen, beim Lesen ist mir der erste Teil relativ schwer gefallen. Es waren manchmal so sperrige Adjektive mit drin. War wahrscheinlich mit Absicht, oder? Da hatte ich manchmal das Gefühl, jetzt versteigt er sich, jetzt möchte er besonders originelle Adjektive machen. Das war im zweiten Teil so gar nicht.
Ja, ich ahne, worauf du hinaus willst. Ehrlich gesagt, beim zweiten Teil, der eben in der Ukraine spielt, habe ich mich auch kurz wieder mehr auf das Berichtende eingelassen, weil ich das eben zeitgeschichtlich sehr relevant fand. Ansonsten, ich kann total gut verstehen, wenn das teilweise sprachlich manchmal zu viel ist. Ich dachte eigentlich, wir hätten es beim Lektorat ganz gut gesund geschrumpft. Offenbar nicht. Das ist auch okay.
Du, das ist Geschmackssache. Also manche mögen es. Es gibt ja auch Leute, die mögen Fleisch oder keinen Fisch oder auch umgekehrt. So ist das halt. Also es wird sicher auch Leute geben, die mögen deinen Stil. Ich kann ja nur sagen, so ging es mir. Mhm. Und beim zweiten Teil war ich so Feuer und Flamme, dass ich hinterher dachte, schade, dass schon vorbei ist.
Es ist übrigens aber beim vorherigen Buch auch, das teilt sich ja auch in 2 Teile. Und da ist der erste Teil auch so relativ sprachlich verspielt, manchmal auch drüber. Und im zweiten, als dann so tragischere Dinge passieren, als die Protagonisten ins Krankenhaus kommen oder einer von ihnen und so, da wird die Sprache viel ruhiger und devoter auch gegenüber den beschriebenen Dingen, die sich nicht einfach so auflösen lassen mit einer Pointe oder einem Adjektiv. Und das passiert mir in diesem Buch wahrscheinlich auch. Ich glaube, es ist auch ein bisschen hat damit zu tun, dass ich so Schwung... Wollt ihr die Breite? Ich wollte nur
Ja, nur zu. Ich muss mal hier.
Also vielleicht muss ich auch so ein bisschen Schwung holen, wie so ein Jazz-Pianist oder so, der zuerst einfach sich einmal austoben muss, bevor er ehrlich spielt. Vielleicht ist es das.
Was bedeutet für dich Schreiben?
Am ehesten erzählen. Ich finde, das ist, was ich zumindest tue. Ich sehe etwas in der Welt und ich empfinde etwas dazu und ich habe das Bedürfnis, es auch in diesem Licht zu erzählen und ich habe die Hoffnung, dass es bei denen, denen ich es erzähle, etwas auslöst. Vielleicht etwas Ähnliches wie bei mir, vielleicht etwas anderes. Auch das ist in gewisser Weise schön. Ich weiß nicht, in dem größeren Bogen, also im Sinne eines Romans, ist es, glaube ich, schon so, dass ich einmal so alles auf den Prüfstand... Also wenn man ganz genau darüber nachdenkt, ist Schreiben was für komplett irre.
Warum?
Wenn man sich ehrlich macht. Also du setzt dich hin und sagst so, ich schreibe jetzt die Welt auf. Das ist einfach, wer macht sowas? Eigentlich was für Geisteskranke. Aber, und da sind wir wieder bei der Fehlerhaftigkeit, es geht ja gar nicht darum, die Welt aufzuschreiben, sondern einen kleinen Ausschnitt davon. Ja.
Apropos Welt aufschreiben, alle drei Bücher haben ja mit deiner Familie und mit dir zu tun.
Ja.
Das ist dein Grundstoff, wenn man das so nennen will.
Mein Treibstoff.
Oder vielleicht auch dein Treibstoff. Wie viel Stoff hast du noch? Wie viel Treibstoff ist noch im Tank?
Ach, ehrlich gesagt, dadurch, dass dieses Buch sich im Erzählen so krass löst von der Realität, viel mehr als in den ersten zwei Büchern, habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass das Erzählen erst beginnt. Ich habe eine ganz große Freiheit geschmeckt beim Schreiben dieses Buchs. Was paradox ist, weil ich beschreibe Unauflösbares, das wieder in Unauflösbarem steckt. Aber
also eine Art Matroschka.
Ja, deswegen werde ich wahrscheinlich immer ein bisschen Treibstoff haben, weil ich immer das Bedürfnis haben werde, die Dinge, die mich beschäftigen, zu ergründen. Ich schreibe im Journalistischen oft genug Texte, die ich professionell sozusagen, also Berufstexte einfach. Und die Bücher sind einfach das genaue Gegenteil. Und ich verstehe, dass andere Leute sich dann irgendwie das Rennen von Le Mans als Romanmotiv nehmen oder irgend sowas. Das ist auch cool, aber ich schreibe halt über die Dinge, die so richtig, richtig in meinem Kern stecken. Und das ist bisher die Familie gewesen.
Ich wollte dir ein Buch empfehlen.
Welches denn?
Paavo Matzin, kennst du den? Mhm. Ist ein estnischer Autor, Lehrer und DJ, ist ziemlich Kult in Estland. Der hat vor 4 Jahren ein Buch rausgebracht im Homunculus Verlag, Gogols Disco. Und ich fand das ziemlich, ziemlich cool. Ist so, ja, so eine Art Punkbuch.
Ja.
Also es geht darum, er beschreibt so eine Dystopie. Das neue Zarenreich hat sozusagen gewonnen mit Hilfe der grünen Männchen. Das Baltikum ist besetzt. Und ein Meisterdieb bestiehlt einen gewissen Herrn Gogol. Und dann tauchen da auch so Mumien auf in irgendwelchen Cafés. Und Yellow Submarine von den Beatles taucht auf. Also ziemlich schräge Geschichte. Mhm. Auf eine Art beklemmend, aber es ist kunterbunt. Und ich dachte, das könnte dir vielleicht Spaß machen.
Und sag, warum empfiehlst du mir dieses Buch?
Weil ich denke, dass dir so kunterbuntes, was schon auch mit der Region, also ehemalige Sowjetunion, zu tun hat, was politisch interessant ist, weil es einfach eine Dystopie mal durchdekliniert und weil es gleichzeitig auch so Bezüge hat in die Kulturgeschichte, also ukrainische Kulturgeschichte, Gogol etc. Und damit, wie ich finde, ziemlich virtuos und schräg spielt. Und ich persönlich mag auch solche schrägen Sachen und ich dachte, es könnte dir auch gefallen.
Okay. Cool, danke.
Hast du auch was du auf dem Nachttisch liegen hast?
Jetzt gerade?
Mhm.
Ja, mein Verlag hat mir einfach ein paar Bücher geschenkt und jetzt lese ich gerade Bruder, wenn wir nicht Familie sind, wer dann? Das war sehr halt so von ein paar jungen Dudes in Norwegen, in Oslo, die einfach die ganze Zeit nur Kacke bauen, Drogen nehmen und Leute überfallen und Drogen verkaufen. Und das ist so richtig in die Fresse, jugendsprachlich und Englisch, also ganz viel Anglizismen. Hat mich die ersten 40 Seiten genervt. Hat mich so ab Seite 100 bewegt und jetzt bin ich bei fast Seite 200 und das fasziniert mich. So ein kleiner Teil von mir will es immer noch verurteilen. So ein kleiner Teil wird immer noch sagen, ja, bla bla, la hen, nachgespielt. Also der Hass, dieser französische Film. Und ein kleiner Teil wird sagen, ja, sobald man so versucht, die Straßensprache und die Jugendsprache festzuhalten, ist immer cringe, ist immer unangenehm. Aber ich habe jetzt halt relativ viel Zeit mit diesem jungen Typen verbracht, der halt echt Hilfe braucht. Ja, jetzt möchte ich wissen, was mit ihm passiert.
So, jetzt fertig eingeworfen.
Der Mann neben uns spricht übrigens Ukrainisch. Ja, Rosinee, ich verstehe.
Dimitri Kapitelmann im Gespräch mit Stefan. Was hast denn du mitgenommen aus dem Supermarkt?
Also ich sehr viele Eindrücke und ein gutes Gespräch mit Dimitri Kapitelmann und er Pelmeni, georgischen Wein und ein Mittelchen für die Haare. Aber nebenan ist noch so ein Imbiss mit Holzfeuer auf einem Riesenbildschirm, ein bisschen runtergerockt, das Ganze so Sowjet-Style. Und da gab es aber ziemlich leckere Kohlrouladen mit Sauerrahm und georgische Suppen und sowas. Also ziemlich lecker.
Jetzt kriege ich Hunger. Hat dir denn das Buch auch geschmeckt?
Also den zweiten Teil, den mochte ich sehr, den Hauptgang. Den ersten fand ich etwas weniger gut verdaulich. Ich habe da viel auf diesen Manierismen rumgekaut. Da gibt es so Formulierungen wie, ich zitiere mal, authentisch unfreundliche Post, Präsenz sowjetische Verkäuferin, die noch langsamer und jahrhundertsparender laufen kann als unsere IRA. Also darauf habe ich ziemlich entnervt rumgekaut. Aber ich habe dann zum Glück durchgehalten. Der zweite Teil, der hat mich dafür entschädigt. Ich wollte, als ich fertig gelesen hatte, mehr davon. Und um beim Kulinarischen zu bleiben, ein Buch wie Venusmuscheln, finde ich. Beim ersten Mal fühlt sich das irgendwie fremd auf der Zunge an, fast schon ein bisschen störend, irgendwie auch obszön. Und dann will man mehr.
Und wer mehr will, sollte sich das Buch besorgen. Russische Spezialitäten von Dimitri Kapitelmann ist bei Hansa Berlin erschienen, hat 183 Seiten und kostet 23 Euro. Und frische Ware von uns gibt's wie gewohnt immer donnerstags. Da geht Orte und Worte online. Uns gibt's aber auch noch richtig im Radio. Samstags um kurz nach 18 Uhr auf Radio 3 und Sonntag morgens im RBB 24 Inforadio. Um kurz nach 6 für die Frühaufsteher und um 10:30 ja, für die sonntags nicht ganz so früh Aufsteher.
Und einen Podcast-Tipp haben wir auch noch. Den aktuellen Podcast des Ostausschusses der Salon-Kolumnisten mit prominenten Osteuropa-Historikern und Militärexperten. Es geht in der hochaktuellen Folge um die Frage freie Fahrt für Putin in Europa. Ich bin Stefan Oschwart.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.